أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Und wenn meine Diener dich nach mir befragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Rufenden, wenn er mich bittet. So sollen sie mir antworten und an mich glauben, auf dass sie geleitet werden will. Dies ist ein Vers, den wir schon bestimmt mindestens einmal in unserem Leben gehört haben. Ein Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht, wie nahe er seinen Dienern ist. Und es ist ein Vers, der inmitten der Fastenverse und im Kontext der Fastenverse steht. Und wir hatten dies schon einmal erwähnt gehabt, im Zusammenhang mit einem anderen Thema. Ein Vers, der darauf hindeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, unser Schöpfer, uns erhören möchte. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sehr, sehr nahe steht. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Muslimen sagen möchte, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr mich bittet, dann werde ich euch erhören. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr eure Hände gebt, dann werde ich sie nicht leer zurückweisen. Allah subhanahu wa ta'ala erliebt es, dem Menschen das zu geben oder sie zu erhören, besser gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala erliebt es, dass die Menschen sich ihm zuwenden. Allah subhanahu wa ta'ala erliebt es, dass die Menschen ihre Hände geben. Allah subhanahu wa ta'ala erliebt es, dass die Menschen seinen Namen ausrufen und nach ihm rufen, um ihn, um etwas zu bitten. Er liebt es so sehr, dass er sogar die Menschen dazu aufgefordert hat, ihn zu bitten. Und dass diejenigen, die es nicht tun, als unmütig bezeichnet werden. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sagte, bittet mich, auf dass ich euch erhören werde. Auf dass ich euch antworten werde. Und danach sagt Allah ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Diejenigen, welche sich oder welche hochmütig sind in Bezug auf meine Anbetung, sie werden die Hölle erniedrigt betreten, wie Allah ta'ala es davor war. Das heißt, Allah ta'ala, er möchte uns mit diesem Vers sagen, den wir gerade zitiert haben, dass wir uns ihm immer wieder zuwenden sollen. Mit unserem Bittgebet. Mit all unseren Anliegen und Bitten, die wir haben. Und ich möchte heute, inshallah ta'ala, in diesem Zusammenhang ein wenig über das Bittgebet sprechen. Welche Stellung das Bittgebet bei Allah ta'ala hat. Was wir als Muslime berücksichtigen müssen, wenn wir ein Gebet aussprechen. Was die Voraussetzungen für die Annahme und die Akzeptanz unserer Bittgebete ist. Und eine der ersten Voraussetzungen überhaupt für die Annahme unserer Bittgebete kann man eigentlich schon aus dem Kontext dieses Verses entnehmen. Und zwar Hat Allah subhanahu wa ta'ala vor diesem Vers oder vor diesem Vers und nach diesem Vers über das Fasten gesprochen. Und was ist das Fasten? Das Fasten ist eine Ibadah, ein Gottesdienst, eine gottesdienstliche Haltung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er diesen Vers in diesem Kontext erwähnt, möchte uns auf etwas sehr, sehr Wichtiges hinweisen. Auf die wichtigste Voraussetzung überhaupt, damit Allah ta'ala unsere Mitgebete erhört und annimmt. Nämlich, dass wir Allah ta'ala nahe stehen sollen und ihm alleine dienen soll. Das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, damit Allah ta'ala unsere Mitgebete annimmt. Ihm nahe zu stehen. Und alleine ihm zu dienen. Unsere Bedürftigkeit Allah ta'ala gegenüber zu zeigen. Zu zeigen, dass wir angewiesen sind auf ihn allein, auf niemanden anderen. Das ist es, was Allah ta'ala sehen möchte. Wenn er das sieht von uns, dass wir wirklich auf ihn angewiesen sind, von uns einzig und allein ihm zuwenden, dann können wir uns sicher sein, dass er uns nicht zurückweisen wird. Weil er möchte ja, dass wir ihn finden. Das Fasten ist eine Ibadah. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auch, dass der Fastende am Ende des Tages ein Mitgebet hat, was Allah ta'ala erhören wird. Einer der Zeitpunkte, wo Allah ta'ala die Mitgebete in besonderer Weise annimmt, ist direkt nach dem Fastenende, wenn ich mein Fasten spreche. Und dies nicht nur in Bezug auf das Fasten, sondern auch andere gottesdienstliche Handlungen. Nachdem ich die abgeschlossen habe, erhört Allah ta'ala meine Mitgebete eher als zu anderen Zeitpunkten. Nach dem Pflichtgebet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass die Zeit, wo das Mitgebet am allerersten erhört wird, nach dem Pflichtgebet ist. Im letzten Drittel der Nacht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtet hat, in den ersten Himmel herabsteigt, in seiner Majestät und seiner Vollkommenheit, in einer Art und Weise, die uns unbekannt ist, und ausruft, gibt es jemanden, der um Vergebung bitten möchte, auf das ich ihm vergebe? Gibt es jemanden, der ein Anliegen hat, auf das ich ihm dieses Anliegen erfülle? Ich befinde mich im Zustand der Ibadah, der letzte Sinne der Nacht, bin aufgestanden. Extra für Allah einzig und allein für Allah, für niemanden anderen, kein Mensch steht mich. Und in diesem Moment erhört ich Allah subhanahu wa ta'ala eher als in anderen Momenten. Am Tag von Arafah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, das beste Mitgebet ist das Mitgebet von Arafah, während der Pilgerfahrt. Also wir sehen immer, dann wende ich mich am allerliebsten zu meinem Schöpfer befinde und ihm sehr, sehr nahe bin, erhört Allah ta'ala mein Mitgebet eher, als wenn ich von ihm etwas weiter entfernt bin, weil ich mich nämlich nicht gerade in einer gottesdienstlichen Handlung befinde. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt des Weiteren, dass nach zwischen dem Adhan und der Iqama, zwischen diesen beiden Gebetsrufen, das Gebet erhört wird. Ich befinde mich im Was? In einer Ibadah oder ich warte auf eine Ibadah. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass derjenige, der auf das Gebet wartet und nur auf das Gebet wartet, sich eigentlich im Gebet befindet. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass es am Freitag, nachdem man das Freitagsgebet vollzogen hat, eine Stunde gibt, in der das Bittgebet nicht zurückgewiesen wird. Also wir sehen, subhanallah, immer in diesen besonderen Zeiten, wo ich meinem Schöpfer ganz nahe stehe, wo ich eine ganz enge Beziehung zu meinem Schöpfer habe, erhört Allah subhanahu wa ta'ala auch meine Bitte und erfüllt mir mein Anliegen. Das ist die allererste Voraussetzung. Die allererste Voraussetzung dafür, dass Allah dich erhört. ist, dass du Allah nahe bist. Ja, selbst beim Istikhara gebet. Wenn wir Istikhara machen, wie wollen wir das Istikhara gebet machen, dass ich Allah bitte, dass er mir die richtige Eingabe gibt? Soll ich es einfach so machen? Nein, ich mache es, nachdem ich zwei freiwillige Gebetseinheiten vollzogen habe. Zwei freiwillige Subhan. Also, möchtest du, dass Allah dich erhört? Möchtest du, dass Allah deine Bitte erfüllt? Dann achte darauf. Und versuch Allah mehr nahe zu stehen. Versuch dich Allah anzunähern. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, den bekannten Hadith, den wir alle schon, denke ich, auswendig können, aber der sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr schön ist. In dem Hadith Qudsi, in diesem heiligen Hadith, man aada li waliyan faqad aamantuhu bil haqq. Wer sich der einen meiner mir nahestehenden Befehle in Anfeinden zum Feind nimmt, dem werde ich den Krieg erzählen. Und das Beste, womit ich mir meinen Diener nähere, ist was? Das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Und mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn gebe. Und wenn ich ihn gebe, umgekehrt das Ende des Hadithes, zunächst sein Auge mit dem er sieht, sein Ohr mit dem er hört, seine Beine mit dem er läuft, seine Hand mit der er greift. Und jetzt kommt das, worauf es ankommt. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Und wenn er mich bittet, dann werde ich ihn geben. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihm diese Zuflucht auch geben.
Allah, schau mal, wenn du Allah nachstehst,
wie kannst du von Allah auch erwarten, dass er dich erhört? Obwohl du nie bereit bist, ihn zu erfüllen. Wie kannst du erwarten, dass Allah Ta'ala dir antwortet, wenn du nicht bereit bist, ihn zu antworten? Er ruft dich jeden Tag fünfmal. Hayya ala Salah, hayya ala Salah, komm zum Gebet, komm zum Erfolg. Immer wieder streckt er dir die Hand aus. Sag, komm zu mir, mein Diener, zu jedem Zeitpunkt und ich werde dich annehmen, ich liebe dich. Ich möchte, dass du bei mir bist. Aber du wendest dich immer wieder. Hast keine Lust auf ihn. Sagst, ich habe Besseres zu tun. Ich fühle mich nicht wohl bei dir, oh Allah. Dein Haus ist 24 Stunden geöffnet. 27 Stunden geöffnet. Von morgens bis abends. Immer bin ich da. Aber du gehst lieber in andere Häuser. Du besuchst dein Haus nicht gerne. Du fühlst dich hier nicht wohl in deinem Haus. Wie kannst du denn erwarten, dass er dich erhört? Und so kam er noch nicht trotzdem. Obwohl du es nicht erwarten kannst, er tut es trotzdem. Sobald er auch nur einmal dich ihm zuwendet, er sieht, dass du ihn brauchst. Und er sieht diese Aufrichtigkeit in dir. Und er sieht, du hast niemanden anderen, der dir helfen kann. Dann ärgert er dich trotzdem.
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ.
Wer ist derjenige außer Allah, der denjenigen, der in Not geraten ist, rettet und erhört? وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Und das Schlechte von ihm nimmt. Ihn unterstützt und an zur Seite steht, wenn uns ein Schicksalsschlag treffen sollte. Wer ist es? Erinnere mal, Allah gibt es einen Gott. Neben Allah so keine Ursache. Und genau das ist es, worauf es ankommt. Er möchte das in dir sehen. Diese Aufrichtigkeit. Dass du dich einzig und allein ihm zuwendest. Dass du ihm nahe stehst. Dass du auf ihn angewiesen bist. Dass es niemanden anderen gibt, der dir helfen kann, dieses Gefühl in dir, dass es niemanden anderen gibt, der dir helfen kann, außer Allah. Wenn er das in dir sieht, dann sei dir sicher, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich erhören, selbst wenn du vorher neben ihm anderen Göttern gedient hast. Und er weiß, dass du nach ihm wieder anderen Göttern gehen sollst. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ergibt uns ein Gleichnis mit Quran. Ein Gleichnis von Menschen, die sich auf der See befinden.
auf hoher See. Und es kommt ein Sturm auf. Und sie merken, es gibt niemanden mehr, der ihnen helfen kann. Nicht mal mehr ihre Götter, die sie die ganze Zeit angebetet haben, die Götzen, die sie sogar vielleicht im Schiff mit haben, um sie anzubeten und um sie um gutes Wetter zu bitten. Nichts helfen. Ja, nicht einmal mehr die Technik hilft. Und leider ist die Wissenschaft heutzutage zu einem Ersatzgott geworden. Es gibt Menschen, die glauben, die Wissenschaft kann Gott ersetzen, weil er vorher oder funktioniert. Das merkwürdig ist. Was kann die Wissenschaft? Die Wissenschaft kann beschreiben. Die Wissenschaft kann erklären, aber kann sie Gott ersetzen? Wenn sie Gott ersetzen könnte, dann wären wir die Herren über dieses Universum. Dann würden wir diese Erde im Griff haben. Aber gibt es nicht jeden Tag Katastrophen auf dieser Erde? Gibt es nicht jeden Tag irgendwelche Tornados, irgendwelche Erdbeben, wo Tausende und Hunderte von Menschen sterben? Allah Ta'ala erlässt dies geschehen, um uns zu erinnern, ihr seid nicht der Herr. Der eigentliche Herr über dieses Universum und über diese Erde bin ich. Könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt noch so viel an Wissen erlangen. Ihr werdet niemals die wahren Herrscher und Herren über diese Erde sein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist es. Mal ganz ehrlich, machen wir einen kleinen Diskurs. Was wäre, wenn diese Erde plötzlich explodieren würde? Oder ein Meteorit, ein riesen Meteorit auf die Erde fallen würde? Was würden wir dann machen? Irgendwas nicht in Ordnung gehen. Könnten wir irgendwas machen? Ya ma'shar al-jinni wal-ins. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Eure Gruppe der Menschen und Jinn, wenn ihr die Grenzen der Erde und der Himmel überschreiten wollt, ja, könnt ihr das nicht. Ihr könnt es nur mit Macht und die Macht ist einzig und allein dagegen, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, selbst ja. Und deswegen, selbst wenn man diesen Ersatzgott dann anbeten sollte, und die Wissenschaft ist nur etwas zum Sinn, sie ist nicht schlecht, nicht, wir benutzen ja gerade die Wissenschaft hier, das haben wir Technologie, ja, ist ja nicht schlecht. Aber wenn ich glaube, dass das der Gott ist, dann wird es gefährlich. Dann wird es ganz gefährlich. Und wenn er selbst nicht mehr die Wissenschaft hilft, ich bin auf hoher See und ich sende Notrufe aus, aber es kommt mir niemand helfen. Und ich wende mich dann Allah zu. Und Allah sieht, dass ich in diesem Moment aufrichtig bin. Dann können wir uns sicher sein. Dann können wir uns sicher sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns aufkommt. Und obwohl Allah weiß, dass wir danach wieder jemandem anderen finden werden. Also, die Grundvoraussetzung dafür, dass Allah mein Bittgebet erhört, ist, dass ich mich voll und ganz ihm zuwende. Und zwar ihm ganz alleine. Mich loslöse von den materiellen Mitteln dieser Welt und aufzeige, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der mich unterstützen kann. Es gab einen Mann, das war, glaube ich, Mohammed ibn Munkadir. Ein frommer Mann. Er hatte einen Traum gesehen gehabt. Einen Traum, wo er einen Mann rufen hörte um Hilfe. Er war dringend auf Hilfe angewiesen. Und er wachte auf, aber wusste nicht, wo er hin soll. Und er fragte sich, was er jetzt tun soll. Ein Mann um Hilfe, er weiß nicht, wie er ihn helfen soll. Woraufhin er wieder etwas gesehen hat, das liegt nicht da. Woraufhin er dann eine Art Stimme hörte, die ihn aufzeigte, wo er hingehen soll. Weil er machte sich auf den Weg und nahm auch gleich etwas Geld mit, was er spenden konnte. Und er kam dann an einem Ort an und sah einen Mann. Einen Mann, der in der Moschee war und seine Hände hob und Allah subhanahu wa ta'ala gebetet hat. Und er wusste, dass es dieser Mann ist. Und er sprach ihn an. Bist du derjenige, der Hilfe benötigt? Und er sagt, ja. Ich habe Mädchen und Kinder. Und ich habe nichts zu essen. Und ich habe mich auch auf Fahrrad zugefangen. In der Muschel. Das ist jetzt auch Hamlet Hilfe bekommen. Allah Ta'ala. Er hat sich geschickt. Und dann gab er ihm Geld. Und er meinte, dieser Spender, der diesen Traum gesehen hat, meinte dann zu ihm, wenn du in Zukunft Hilfe benötigst, dann komm in die Stadt. Ich habe dort einen Laden. Und jedes Mal, wenn du Hilfe benötigst, werde ich dir helfen. Und dann schaute ihn dieser Mann an und sagte, Subhanallah, soll ich etwa zu dir gehen und mich von demjenigen abwenden, der dich zu mir geschickt hat? Ich wende mich direkt Allah Ta'ala zu. Ich brauche nicht zu dir zu, doch Allah Ta'ala wird schon jemanden zu mir schicken, der mir helfen wird. Er hat sich frei gemacht von allen Mitteln. Das ist die höchste Stufe, die man erreichen kann. Das bedeutet nicht, dass man nicht streben soll. Er hat gestrebt, er hat sich angestrebt. Und dann hat er Allah Ta'ala gebeten. Und Allah Ta'ala hat ihm dann die Hilfe zugeschickt. Weil er sich einzig und allein Allah zugewandt hat. Ibrahim a.s. als er ins Feuer geworfen werden sollte, wird überliefert, kam Jibril a.s. zu ihm und sagte, O Ibrahim, wenn du möchtest, dann werde ich jetzt einen Engel schicken und er wird dich retten vor diesem Feuer. Und er sagte, mein Bei Allah, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Allah allein reicht mir aus. Und er ist der beste Vertreter, der beste Anwalt. Ich brauche keinen anderen. Obwohl er ein Engel ist, ich meine, woher kommt dieser Engel? Von Allah Ta'ala. Aber er verzichtet darauf, weil er sich direkt Allah Ta'ala zuwenden möchte. Er hat sich frei gemacht von allen materiellen Mitteln. Und deswegen hat Allah Ta'ala erhört und hat Ibrahim alayhi salam zu einem Wunder gemacht, dass er 7 Tage und 7 Nächte in einem Feuer verweilt, was kalt für ihn ist, während es für alle anderen heiß ist. Was seine Fetten verbrennt, aber nicht ihn verbrennt, und ihn nicht berühren kann. قَالْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Wir sagten, O Feuer, sei kalt und friedlich für Ibrahim. Wäre es nur kalt, dann würde Ibrahim a.s. in diesem Feuer erfrieren. Aber es ist kalt gewesen und friedlich für ihn. Genau die richtige Temperatur. 7 Tage, 7 Nächte Urlaub für Ibrahim a.s. Subhanallah, lass mich nicht mich frei machen. Mich einzig und allein auch aus keiner Urteil zu bringen. Jetzt mögen einige sagen, ja, das ist doch gar nicht so einfach, das ist gar nicht so schwierig. Alhamdulillah, mach ich auch, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, hört aber an, wenn die Bekehr nicht mehr. Dieses Freimachen von den weltlichen und materiellen Mitteln und das Zuwenden Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht nur Worte, sondern muss durch unsere Taten und durch all unsere Handlungen bestätigt werden. Wenn jemand sagt, ich wende mich wirklich nur Allah Ta'ala, meinem Schöpfer, zu, aber gleichzeitig erwirbt er sein täglich Brot auf illegitime Art und Weise. In einer Art und Weise, die Allah Ta'ala verboten hat. Weil er Menschen betrügt, beispielsweise. Oder weil er Dinge verkauft oder mit Dingen handelt, die Allah Ta'ala verboten hat. Und dann behauptet, ja, ich wende mich einzig und allein Allah zu und hebt dann seine Hände, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass Allah Ta'ala ihn nicht erhört. Warum? Er behauptet, er würde sich voll und ganz Allah zuwenden und auf niemandem anderen vertrauen als auf Allah Ta'ala, aber seine Taten zeigen genau das Gegenteil. Wie jemand, der behauptet, ich bin ein frommer Mensch, aber all seine Taten deuten auf das Gegenteil. Ich bin ein guter Muslim, aber alles, was er tut, deutet darauf hin, dass er ein schlechter Muslim ist. Wird ihn das jemand abnehmen? Das wird ihn kein Mensch abnehmen. Lass ihn auch so oft behaupten, ich bin ein guter Muslim. Aber wenn du die Menschen betrügst, wenn du dich schlecht verhältst, wenn du eine schlimme Zunge hast, die sanzeliert, wie man so schön auf Arabisch sagt, ja? Eine Zunge, die jeden auspeitscht mit ihren Worten, ja, da kannst du noch so oft behaupten, du bist ein guter Muslim, ein frommer Muslim. Kann er mir das abnehmen? Und dementsprechend sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hört euch diesen Hadith gut an. Merkt euch diesen Hadith. Weil er gehört zu den Grundlagen für die Annahme unserer Bittgebete.
Inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursaleen. Allah ta'ala, er hat den Gläubigen das Gleiche befohlen wie den Gesandten, also den Propheten Allahs. فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ihr Propheten, esst von den guten Dingen und handelt rechtschaffen und fromm. Und Allah تعالى sagt zu den Gläubigen يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, nicht von schlechten Dingen. Ernährt euch nur gut von Guten. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns ein Beispiel zu geben. Ein Mann, die Geschichte von einem Mann. Thumma labada rajul. Yutriyu safara. Ein Mann, erwähnt er jetzt, der sich auf einer langen Reise befindet. Ashra'a akhbar. Zerzaust war. Voller Staub. Yamuddu yadayhi ila samaa. Er hebt seine Hände gegen den Himmel und sagt, Ja Rabb, Ja Rabb, oh mein Herr, oh mein Herr.
Was würdet ihr sagen, jemand auf Reise? Auf Reise ist man in einer schwierigen Situation. Ist man in der Regel angewiesen auch auf andere. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass gerade auf der Reise das Bittgebet erhört wird. Er sieht auch so aus, als würde er Hilfe benötigen. Zerzaustes Haar, staubbedeckt. Hebt seine Hände, das was man tun sollte, wenn man Dua macht. Und Allah ta'ala, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass Inna Allah hayyun kareem, Allah ist schamvoll und freigebig. Yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi an yarudduhuma sufran kha'ibatayn. Er schämt sich vor seinem Diener, wenn er seine Hände hebt, dass er sie leer wieder zurückweist. Er schämt sich. Also er gibt seine Hände, wie es auch von ihm verlangt hat. Und er ruft aus, Ja Rabb, Ja Rabb, oh mein Herr, er ruft Allah. Bei einer seiner schönsten Namen überhaupt, Ar-Rabb, Alhamdulillahi, Rabbil Alameen. Alles wirklich mit Allah, dem Herrn der Welt, gleich am Anfang von Surat al-Fatiha, er immer wieder Rabb, Rabb, Rabb. Und er wiederholt es sogar, wie es Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat, dass wenn wir Dua machen, es wiederholen sollen. Also im Grunde genommen, alles, was man tun kann, damit die Bittgebete erhört werden, hat er erhört. Wird er erhört? Nein. Warum? Es fehlt eine Voraussetzung. Und die werden wir jetzt hören. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam daraufhin, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ Und seine Speise ist vom Verbotenen. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ Und sein Trank ist vom Verbotenen. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ Und seine Kleidung ist vom Verbotenen. وَغُذِيَ أَوْ غُذِيَ بِالْحَرَامٌ Und er wurde durch Verbotenes ernährt und großgezogen. Wie soll er erhört werden? Jemand, der glaubt, dass es noch einen anderen Versorger als Allah gibt. Wie soll er erhört werden? Wie funktioniert das? Du behauptest, du wendest dich Allah zu, aber wenn es darauf ankommt, vertraust du auf einen Menschen mehr als auf Allah. Du vertraust auf deinen Arbeitgeber mehr als auf Allah. Du vertraust auf deine listigen Methoden mehr als auf Allah. Wie kannst du erwarten, dass Allah nicht mehr hört? Guck mal, was Allah da sagt. Im Koran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, auf das sie mit dir. Und was kommt jetzt? Hört gut zu. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Ich möchte von ihnen weder Versorgung, noch möchte ich, dass sie mich speisen. Inna Allah huwa ar-Razzaq. Allah ist der Versorger. Allah ist es. Nicht die Menschen. Also wenn du wirklich möchtest, dass Allah dich erhört, wenn du wirklich möchtest, dass Allah deine Bittgebete annimmt, wenn du wirklich möchtest, dass wenn du deine Hände gibst und sagst, oh mein Herr, oh Allah, gib mir, er dir auch gibt, dann erinnere dich an dies, dass Allah der einzige Versorger ist, indem du nämlich danach handelst und indem du durch deine Taten zeigst, dass du es auch wirklich verinnerlicht hast. Das ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass Allah so kleine Ruhe an dich erhört. Jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu. Und zwar, es gibt Menschen, die heben ihre Hände. Aber sie heben ihre Hände, ohne die absolute Gewissheit zu haben, dass Allah sie auch wirklich erhören wird. Sie sagen sich, ich probiere es mal aus. Ich habe mal gehört von einigen Leuten, dass sie ihre Hände gehoben haben, mashallah. Sie haben das bekommen, was sie wollten, dann mache ich es mal genauso. Aber sie haben nicht die absolute Gewissheit, dass Allah sie wirklich erhören wird. Sie machen Allah zu einer Art, oder das Dua machen sie zu einer Art, ja, Versuchskaninchen, ja, Probe, ich probiere es mal. Wenn es klappt, alhamdulillah, wenn nicht, aber zu schön, ist aber. Nein. Wenn du deine Hände hebst, dann verinnerliche, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich auch wirklich erhört. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt hierzu, Udu'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah und seid euch gewiss, seid euch absolut sicher, habt keine Zweifel, dass Allah Ta'ala euch auch wirklich erwacht wird. Seid dessen sicher. Aber der Kaffar, er hat das klar und deutlich gemacht. Er hat gesagt, إِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَ بِقَدْرِ مَا أَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَى. Ich mache mir keine Sorge über die Annahme und die Erhörung meines Mitgebiets. Wir haben es in dem Lehr ganz am Anfang gehört. Und wenn meine Diener nicht nach mir befragt, so bin ich da. Sondern worüber macht er sich Sorgen? Dass er überhaupt Bittgebete macht? فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَى كَانَتْ مَعَهُ الْإِجَابَ. Wenn ich das Bittgebet eingegeben bekomme, dann weiß ich, dass auch automatisch was damit verbunden ist, die Erhöhung meines Bittgebets. Automatisch. Ich darf keinen Zweifel haben. Ich meine, ich darf eins nicht vergessen. Ich bitte nicht jemanden, der geizig ist, soll er ja. Allah ist nicht geizig. Allah ist freigebig. Guck mal, die Menschen, die sind genervt, wenn sie bittest. Kennt jeder von uns, ja? Oh Gott, er ist schon wieder ein Anruf. Der ruft bestimmt wieder an, weil er was von mir möchte. Und irgendwann mal gehe ich nicht mehr ran. Drück weg. Keine Zeit. Bin beschäftigt. Irgendwann mache ich da vielleicht sogar auf Flugmodus. Schalte auf Flugmodus. Oh, immer die Leute, die was von mir wollen. So sind die Menschen. Die Menschen sind so. Wallahi, wenn wir, wie es Allah Ta'ala im Koran gesagt hat, wenn wir über die Barmherzigkeit Allahs verfügen würden, über die Schätze Allahs in diesem Universum, لَمْسَكْتُمْ بِأَخَشِدْتَ الْإِنْفَقِ. Die würden die festhalten. Ja, obwohl wir, guck mal, Allahs Schätze sind, also haben keine Grenzen. Und wenn wir diese Schätze Allahs hätten, die würden wahrscheinlich trotzdem fertig werden. Wie es Allah gesagt hat. Aber Allah ist genau umgekehrt. Die Menschen sind genervt, wenn man sie bittet. Und Allah Ta'ala zürnt, wenn man sie nicht bittet. Das ist der Unterschied. Allah erzürnt. Er wird traurig. Er sagt, warum bittet mich nicht Madina? Glaubt Madina etwa, dass ich geizig bin? Glaubt Madina etwa, dass meine Schätze aufgebraucht sind? Dass er das, was er möchte, bei jemandem anderen findet? Das Dua, das dürfen wir nicht vergessen. Das Dua ist die Ribade, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Ad-Dua huwa al-Ribade. Ad-Dua muhu al-Ribade. Das ist der Konsens überhaupt. Alles, was ich tue an Gebet, an Fasten, an Pilgerfahrt, an Zikr, an Spenden, an guten Charakter, alles im Endeffekt was? Eine Form von Gebet. Warum? Weil ich indirekt Allah Ta'ala damit bitte, dass er mir vergeben wird. Also, das ist alles.
diese Handlungen drehen sich um was? Drehen sich im Endeffekt um das Dua. Deswegen haben die gelernt, das Dua in zwei Kategorien unterteilt. Dua al-Ibada und Dua al-Mas'ala. Das direkte Dua, das indirekte Dua. Das indirekte Dua durch die Ibada. Ich bitte Allah indirekt durch dein Gebet. Ich bitte Allah indirekt durch mein Fasten. Ich bitte Allah indirekt durch meine Pilgerfahrt. Und das direkte Mitgebet. Nämlich direkt meine Hände zu meinem Schöpfer hebe und sage, oh Allah, gib mir. Dementsprechend. Wenn du Dua machst, sei dir sicher. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dein Dua erhören unter der Voraussetzung, dass die Voraussetzungen auch gegeben sind und die Bedingungen erfüllt worden sind. Und dann kannst du dir sicher sein, Allah ta'ala, er wird dich erhören. Jetzt mag einer sagen, Wallahi, ich habe all das erfüllt. Ich habe mich nur von Halal ernährt. Ich habe mich einzig und allein und ausschließlich Allah zugewandt. Ich war mir auch sicher gewesen, Allah Ta'ala, er wird mein Bittgebet erhören. Aber es wurde trotzdem nicht erhört. Kann das sein? Woran liegt das? Muss ich jetzt Zweifel bekommen? Nein. Überhaupt keine Zweifel. Weil es sein kann, dass Allah dich erhört hat, jedoch nicht so, wie du es möchtest. Es kann sein, dass Allah dich erhört hat, jedoch nicht so, wie du es möchtest. Aufgrund einer Weisheit, die keine Grenzen kennt. Allah ist Al-Hakim. Er ist Al-Alim. Der Allwissende, der Allweise. Alles, was in diesem Universum geschieht, eine Weisheit. Alles, ohne Ausnahme. Und Allah sagt im Koran, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Vielleicht verhasst ihr etwas, wo es besser für euch ist. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Und vielleicht liebt ihr etwas, obwohl es schlecht für euch ist. Und dementsprechend, ich als Mensch weiß nicht immer, was gut für mich ist, was schlecht für mich ist. Es kann sein, dass ich meine Hände gebe für eine Sache. Und Allah weiß, dass diese Sache nicht gut für mich ist und sie von mir abwendet. Und durch dieses Gebet von mir noch etwas anderes abwendet. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes, dass ein Bittgebet, ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ismun wa la tati'u rahim. Kein Muslim bittet Allah mit einem Bittgebet, in dem es keine Sünde gibt. Wie kann es sein, dass es eine Sünde gibt? Dass ich zum Beispiel ein Bittgebet jemanden mache, der es gar nicht will, dass ich gegen ihn ein Bittgebet mache. Oder ein Bittgebet mache mit einem schlechten Inhalt. Gibt es auch. Wala tuti' ar-rahim. Und ohne damit meine Verwandtschaftsbande abtreten zu wollen, nämlich gegen einen meiner Verwandten ein Bittgebet mache, also etwas Schlechtes damit bezwecke. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Außer dass Allah Ta'ala ihm dadurch eine von drei Dingen gibt. إِمَّا أَن تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ. Entweder wird das, worum er gebeten hat, ihm auch gegeben. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Oder es wird für ihn aufbewahrt im Jenseits. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. Oder Allah Ta'ala wird von ihm dafür etwas Schlechtes abwenden. Also, wenn ich das Muslim weiß, wenn ich das erfüllt habe, Allah wird mich einfach in irgendeiner Weise. Und ich muss diese Gewissheit haben. Und ich muss auch die Gewissheit haben, dass egal was mir Allah gibt, es immer gut für mich ist. Es immer gut für mich ist. Allah, wenn ich diese Stufe erreicht habe, glaubt mir, ihr werdet die Engel sein. Ihr werdet jedes Mal das Gefühl, wenn ihr eure Hände gebt, Allah war sofort der Herr. Und es gab solche Menschen. Wallahi, es gab Menschen, die, wenn sie ihre Hände gehoben haben, sie wussten, Allah wird sie erhören. Solch eine Gewissheit hatten sie. Es wird überliefert von einem, auch den großen Gelehrten, wo ich mich entsinnt habe, war das auch Muhammad ibn Kadir gewesen oder einer der Salaf al-Salih, dass es in Medina eine Trockenzeit gab. Und geregnet. Und jedes Mal, wenn es diese Trockenzeiten gibt, haben die Muslime was gemacht?
Vater des Tifqa. Sie hat das Riesengebet gemacht. Und es sollte nicht regnen. Es hat nicht angefangen zu regnen. Sie haben gemacht, es hat nicht angefangen zu regnen. Und dann geht dieser Mann in die Moschee des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und er sieht ganz vorne einen Mann, der für sich sitzt allein und sieht, wie er gerade seine Hände hebt, anfängt zu weinen und sagt: O Allah, aqsamtu alaik. Ich schwöre bei dir, O Allah. Ich schwöre bei dir, O Allah, das trifft. Und in dem Moment, wo er das ausgesprochen hat, hörte er den Donner. In dem Moment. Und als dieser Mann, der den Donner hörte, fing es noch stärker an zu weinen. Und sagte: O Allah, wer bin ich, dass du meine Mitgebete erhörst? O Allah, warum erhörst du immer meine Mitgebete? Er hat sich geschickt dafür. Das muss ich mir vorstellen. Ganz bei dir geht es los und macht vor. Komm, Allah erhört das Mitgebete nicht. Und da kommt ein Mann. Und hebt seine Hand, gehört alleine in der Moschee des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und er braucht bloß sein Akzent, alayka, ja Allah, ein Tut mir das Zimmer. Und es fängt an zu regnen. Das ist die Menschen. Ein Mann, der nicht bekannt ist. Er wollte aber herausbekommen, wer er ist. Und dann ging er hinterher. Und er sah, wie er in ein Haus ging, klopft an und sagt zu dem Mann: Ich habe vorhin gesehen, was so schön ist. Wer bist du? Ich sage: Was hast du gesehen? Du hast nichts gesehen. Du kannst nichts gesehen haben. Er wollte nicht, dass irgendjemand weiß, dass Allah Ta'ala aufgrund seines Mitgebetes es regnet nicht. Aufrichtigkeit. Krass. Es gibt Menschen, Allah, könnt ihr euch nicht vorstellen. Menschen, die Allah so nahe stehen, aber keiner bemerkt sie. Und wisst ihr, was dieser Mann gearbeitet hat? Er war ein einfacher Schuhmacher gewesen. Der hat Schuhe hergestellt. Ganz einfacher Mann, kein berühmter Gelehrter, man kennt nicht deinen Namen. Und auf jeden Fall wollte dieser Mann, Mohammed ibn Muqaddir, am nächsten Tag wieder zu ihm gehen. Aber er war dann weg gewesen. Bloß jeden Tag ist er zu ihm gegangen, 3 Tage, und er ist nicht zurückgekehrt. Er ist weggegangen, warum? Weil er nicht wollte, dass irgendjemand in Medina erfährt, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Mitgebet seines Weges genommen hat. Und deswegen dies. Es gibt solche Menschen. Auch in den Sahaba gab es einige Leute, die, wenn sie ihre Hand gehoben haben, Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet sofort erhört hat. Ich glaube, es war Sa'id ibn Zayd gewesen. Eine der Ashr al-Mashrur Jannah. Eine Frau hat ihn zu Unrecht beschuldigt, dass er angeblich von ihr ein Stück Land genommen hat. Zu Unrecht. Und Omar ibn al-Khattab, ich glaube, das sollte ich mich entsinnen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es kommt auf die Geschichte selbst an. Ich glaube, es war Omar ibn al-Khattab gewesen, der zu ihm schickte und sagte: Was ist los mit dir? Kannst du etwas tun? Unrecht tun? Und er sagte: Bei Allah, diese Frau ist eine Lügnerin. Bei Allah, diese Frau ist eine Lügnerin. Und das war seine Macht. Er sagt: O Allah, dass diese Frau dafür, das ist das Gefährliche. Lass diese Frau dafür, dass sie dies behauptet hat, erblinden und auf ihrem Grund und Boden auch sterben. Und darauf ist genau das geschehen, was er gesagt hat. Sie ist erblindet und ist dann in ein Loch gefallen, auf dem Boden oder auf dem Acker, den sie hatte, ist nachgestorben. Oh, okay. Einmal in der Hand gehoben. Ein einziges Mal. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es sofort erhört. Der hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Ein schlimmer Vorwurf. Man hat in diesem Moment diesen Dua gemacht. Deswegen. Neben der Tatsache, dass er auch jemand war, von dem das Mitgebet erhört wird, kam noch was hinzu. Es wurde ihm Unrecht getan. Und wenn jemandem Unrecht geschieht, dann ist zwischen dem Bittgebet und Allah subhanahu wa ta'ala kein Hindernis. Kein Hindernis. Es steigt sofort zu Allah auf. Deswegen nehmt euch in Acht. Nehmt euch Menschen macht, dass ihr einem Menschen Unrecht tut und das dazu führt, dass er gegen euch Dua macht. Gerade dann, wenn es jemand sein soll, der euch nahesteht, eure Eltern, noch viel schlimmer. Nehmt euch in Acht davor. Und das ist auch nochmal ein Appell an die Eltern, die unter uns sind. Nicht, wenn ihr mal sauer seid auf eure Kinder, weil sie mal etwas nicht gemacht haben oder weil sie Unsinn getan haben, nicht die Hände heben und Dua gegen sie machen. Weil ihr glaubt nicht, wie schnell solch ein Mitgefühl erhört werden kann. Ganz, ganz schön. Und ihr werdet das dann im Nachhinein bereuen. Deswegen muss man aufpassen. Niemandem Unrecht tun und auch schon gar nicht gegen jemanden Dua machen. Jemanden, den man eigentlich liebt. Abschließend, inshallah, noch kurz ein paar Adab, ein paar Etiketten, die wir und Verhaltensweisen, die wir beim Dua berücksichtigen sollten. Einmal, dass wenn wir Dua machen, dass wir dieses Dua beginnen sollten mit Alhamdulillah und der Lobpreis auf Allahs und dem Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns auch so abschließen. Dann, dass man das Dua versucht, häufig zu wiederholen, nicht aufgibt, nicht nachdem man einmal Dua gemacht und sagt, Allah ta'ala, er hat mich nicht erhört, sondern es immer wieder tut und immer wieder auch seine Hände hebt, weil Allah ta'ala diesen Zustand auch liebt. Dann, dass man Dua macht in Richtung Qibla, wenn man kann. Das muss man nicht machen, aber das sind so Adab, die man berücksichtigen kann und die dazu führen, dass das Dua noch eher erhört wird. Wenn man vorher noch eine Ibadah vollzogen hat, umso besser, wie beispielsweise das Fasten oder das Gebet, das Pflichtgebet oder ein freiwilliges Gebet. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man sich in Reinheits-, im rituellen Reinheitszustand befindet, also wovor, dann hat man im Grunde genommen fast alle Voraussetzungen und auch Verhaltensregeln beim Dua und für das Dua erfüllt. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dann auch inshallah ta'ala das Dua annehmen. Dazu gehört natürlich auch das Heben der Hände. Das haben wir aber schon mehrmals auch erwähnt gehabt. Das inshallah ta'ala heute zu diesem Thema.